Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der Politik mal anders betrachtet, nämlich feministisch. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram, wenn ihr neugierig seid. Dies ist die 7. Folge von Mikas Matrix. Wenn ihr den Podcast schon kennt, wisst ihr ja, wie es läuft. Und für die Neuen, hier gibt es nicht nur ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem aktuellen politischen Thema, sondern auch Nachrichten aus dem Patriarchat, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Nun zu meiner heutigen Folge. Das Thema treibt viele Frauen um, die Mütter von Söhnen sind. Genauer gesagt treibt es Feministinnen um, die Mütter von Söhnen sind. Da willst du eine Welt, in der es endlich mal auf Augenhöhe zugeht zwischen Männern und Frauen, in der sich Männer nicht mehr als Maßstab aller Dinge verstehen und Frauen dominieren. Und dann hast du selbst ein Kind, das irgendwann zum Mann wird. Wie stelle ich es denn nun an, dass mein Junge nicht einer dieser Kerle wird, die wir nicht mehr wollen? Sheila Bechtjat ist genau in dieser Situation und hat darüber ein Buch geschrieben. Söhne großziehen als Feministin heißt es. Und wisst ihr, was sie dachte, als sie schwanger war und die Ärztin ihr sagte, dass sie einen Jungen bekommt? Er darf bloß kein Arschloch werden. Klare Ansage, oder? Aber steckt da nicht auch wahnsinnig viel Sorge dahinter und auch Angst zu versagen? Ein künftiger Mann im Bauch einer Feministin. Inzwischen hat Sheila Bechtjat 2 Söhne und viele fragen an sich und uns, was das eigentlich für unseren Feminismus bedeutet. Darüber muss ich unbedingt mit ihr reden. Ihr seid jetzt hoffentlich neugierig geworden auf mein Thema und meinen Gast, doch davor hört ihr erstmal ein paar Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Wählt nicht AfD. Frauenverbände rufen dazu auf, bei der Europawahl nicht für die AfD zu stimmen. Grund: Die demokratiefeindliche Partei stelle die Rechte von Frauen immer wieder in Frage. Ob bei Abtreibung, Hilfe für alleinerziehende Mütter oder Familienmodell. Alles, was die AfD fordere, sei frauenpolitisch extrem rückwärtsgewandt. Die Partei wolle die patriarchale Ordnung wiederherstellen und sei deshalb für Frauen unwählbar. Faule Männer. Frauen arbeiten mehr als Männer, aber überwiegend ohne Lohn. Im Haushalt, bei der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen. Während Frauen durchschnittlich 30 Wochenstunden unbezahlte Arbeit leisten, sind es bei Männern noch nicht einmal 21. Darauf verweist das zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair teilen im Rahmen der Feiern zum Grundgesetz. Die ungerechte Aufgabenverteilung hat für Frauen meist böse Folgen. Schlechtere Entlohnung, schlechtere berufliche Perspektiven, schlechtere Rente. Die 31 Mitgliedsorganisationen von Sorgearbeit fair teilen fordern von Wirtschaft und Politik, für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Im Visier. Die US-Regierung fürchtet Terroranschläge gegen queere Menschen weltweit. Das Außenministerium rät der LGBTQ+-Gemeinschaft zu verstärkter Vorsicht. Vor allem bei Pride-Veranstaltungen sollten die Teilnehmenden wachsam sein. Doch nicht nur Terrororganisationen bedrohen die LGBTQ+-Community. In vielen Ländern der Welt kommt es immer wieder zu Anfeindungen und gewalttätigen Angriffen auf Menschen wegen ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts.
Die meisten Medien sind Männermedien, deshalb wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. In diesem Podcast läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Ellen aus Istanbul. Da gibt es eine Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen muss. Auch hier wird Muttertag gefeiert. Allerdings ist dieser Tag im Mai nicht für alle Mütter ein Freudenfest. Viele suchen seit Jahren und Jahrzehnten nach ihren Kindern. In der türkischen Metropole Istanbul stehen sie jeden Samstag am Ende einer belebten Geschäftsstraße und halten Schilder mit den Namen ihrer Kinder hoch. Soner Gül, verhaftet und verschwunden. Şükran Daş, verhaftet und verschwunden, steht da zum Beispiel. Seit 1995 gibt es diese sogenannten Samstagsmütter. Verloren haben sich die Spuren ihrer Kinder in den 90er Jahren während der blutigen Auseinandersetzung zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem türkischen Militär. Längst ist die Hoffnung verblasst, die Söhne und Töchter noch einmal lebend wiederzusehen. Doch es ist die quälende Ungewissheit und die Anklage gegen den türkischen Staat, was sie auf die Straße treibt. Auch 1400 Kilometer entfernt in der Kurdenhauptstadt Diyarbakır protestieren Mütter gegen das Verschwinden ihrer Kinder. Sie demonstrieren vor der Parteizentrale der prokurdischen Partei DEM. Ihr werfen sie vor, Verbindungen zur Terrororganisation PKK zu haben, die Jugendliche als Guerillakämpfer rekrutiert. Auch diese Mütter wissen nicht, was aus ihren Kindern geworden ist, ob sie im Kampf gefallen sind, ob sie selber töten. Ist es für die einen eine Anklage gegen den türkischen Staat, ist es für die anderen eine Anklage gegen die PKK, die von gerade diesem Staat bekämpft wird. Eigentlich sind sie Erzfeindinnen. Was sie eint, ist die Verzweiflung und der Protest gegen ein sinnloses Töten und getötet werden. Ein Protest, wie er aktueller nicht sein könnte.
Hey Ellen, danke, dass du uns von den türkischen und kurdischen Müttern erzählt hast, von ihrem Leid und der Trauer um ihre Kinder. Ellen Rudnitsky gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Infos, wie üblich, in den Shownotes. Mütter und ihre Kinder. Dieses Thema wird uns jetzt auch noch weiter beschäftigen. Toll, dass du da bist, liebe Sheila. Du bist Journalistin und Publizistin und kämpfst seit langem für eine Welt, in der es zwischen Frauen und Männern gerecht zugeht. Dein Vater ist Iraner, deine Mutter Deutsche und du erzählst in deinem Buch auch darüber, was es für dich heißt, nicht blond und blauäugig zu sein. Deine beiden Söhne sind es aber. Die sind jetzt 10 und 12 Jahre alt und ihr habt, wie du schreibst, gemeinsam die Welt erlebt und euch in sie hineingestürzt. Und in deinem Buch erzählst du von dieser Erfahrung, von deiner Lust, aber auch von deinen Sorgen als frauenbewegte Mutter und machst dir Gedanken, wie ein Feminismus aussehen kann, der auch Jungs und Männern gerecht wird. Söhne großziehen als Feministin heißt dein Buch. Lies uns doch ein bisschen daraus vor.
Sehr, sehr gerne. Wie fing es eigentlich an? Womöglich so. Plötzlich legten sich zwei straffe, glatte, weiche Arme um meinen Hals, ziehen mich an ein warmes, süßig riechendes Gesicht, drücken mich ganz fest, ganz, ganz fest. Ein Kuss auf meine Wange, feucht, klebrig, heiß. Mama, sagt eine Stimme, du bist die beste Mama der Welt. Dieses Mama, Ansprache und Funktion zugleich, ist eine Allerweltsbeschreibung und doch ein Stück meines innersten Ich. Es gibt in diesem Moment auf diesem Planeten viele, viele Mütter, um genau zu sein 2 Milliarden. Und trotzdem steckt Einzigartigkeit in dem Wort. Für diesen Menschen, dessen zuckrige Wange da an meiner reibt, bin nur ich eben diese. Für ihn, für meinen Sohn, denke ich ganz verwundert, und wie zum ersten Mal. Ich bin Feministin und ich bin Mutter 2 Söhne. Ich möchte diese Sätze aus einer Position der Stärke schreiben. Beide. Mädchen können alles, was Jungs können. Frauen können alles ohne Männer. Mein Leben lang habe ich als Frau einen Kampf gegen Dominanz geführt. Und ebenso gegen die, die diese Dominanz verkörpern. Und nun bin ich also Mutter 2 künftiger Männer, die auch noch blond sind, mit heller Haut. Wie bin ich hierher gekommen und vor allem, was mache ich jetzt?
Danke, liebe Sheila. Ich glaube, alle haben ein bisschen den Eindruck bekommen, worum es in diesem Buch geht und was dich da umtreibt. Und da hast du ja eben vorgelesen, ich bin Feministin und ich bin Mutter 2 Söhne. Ich möchte diese Sätze aus einer Position der Stärke schreiben. Das sind doch 2 schöne Sätze. Warum hast du Sorge, dass du sie nicht mit Lust und Stärke aufschreiben kannst?
Das ist wirklich die entscheidende Frage meines Buches, die entscheidende Frage meines ganzen Denkens gewesen, weil in der Theorie, hast du absolut recht, sind wunderschöne Sätze. Nur, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Sätze überhaupt nicht miteinander vereinbaren kann. In dem Sinne, als dass ich weiß, was es bedeutet, zu Ende zu denken, Feministin zu sein. Und dieser Kampf gegen das Patriarchat bedeutet im Grunde genommen schon auch ein Kampf gegen Männer.
Na, darüber werden wir uns gleich sicherlich streiten.
Und das Zweite ist, die Mutter von zwei künftigen Männern zu sein und in dieser Mutterschaft natürlich diese zwei Persönlichkeiten vor mir zu haben, diese zwei Menschen, die ich sehen, begleiten will, von denen ich möchte. Ich habe gerade ein Foto nochmal gesehen von meinem jüngeren Sohn, der mit meinen Eltern und mir auf einem Foto posiert und die Arme so ganz fest in die Seiten stützt und so ganz selbstbewusst
so
in die
Kerl.
Kamera reinguckt. Ja, darüber können wir dann auch streiten, ob das der Kerl ist. Ich würde jetzt sagen, ganz selbstbewusst in die Kamera blickt. Und ich habe mir dieses Foto angeguckt und habe gesagt, ich möchte, dass mein Kind immer so selbstbewusst sein kann. Auch wenn er ein Mann ist. Und diese Antwort hat der Feminismus für mich nicht gefunden. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Er darf bloß kein Arschloch werden. Das hast du nach der Ultraschalluntersuchung gedacht, als klar war, dass du einen Jungen bekommst. Er darf bloß kein Arschloch werden. Das ist doch eine ganz schöne Hypothek, die du da dem Ungeborenen, aber auch dir selbst aufgehalst hast, oder?
Absolut. Das arbeite ich dann ganz stark auf. Aber ich sag mal so, ich bin nicht die Einzige, bei weitem nicht die Einzige, die genau diese Vorbehalte hat, wenn sie ein männlich gelesenes Kind, wenn sie einen männlich gelesenen Menschen vor sich sieht. Und natürlich ist es eine schöne journalistische Zuspitzung, die auch sehr gerne zitiert wird aus meinem Buch. Aber genau so denken wir doch. Wir denken doch genau so, wenn einerseits ein Mädchen bei einer Familienfeier um den Tisch rennt und wir uns an dieser Lebhaftigkeit des Mädchens erfreuen. Und wenn ein Junge um den Tisch rennt, dann sagen wir, du hast zu viel Energie, geh mal nach draußen. Wir finden es heute richtig toll, wenn ein Mädchen, das ist ja ein ikonisches Bild inzwischen geworden, ein Plakat hochhebt mit den Worten drauf, I don't want to be a princess, I want to be a CEO. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Junge hält so eine Art Plakat hoch. Meinetwegen
auch wenn
nicht
er sagen
mit Princess.
Würde, ich I want würde to gerne be a Princess. CEO.
Nein, genau so, das ist mein Punkt. Wenn er sagen würde, I want to be a CEO, würden wir sofort denken, toxisch, Elon Musk, Himmel, Herrgott nochmal. Und das ist genau das, diese Vorbehalte, die ich natürlich genauso hatte. Und in dem Buch versuche ich herauszuarbeiten, woher kommt das? Und das ist ja vielleicht auch der erste Gesprächspunkt zwischen uns. Meine riesengroßen Vorbehalte gegen Männer speisen sich natürlich wie bei sehr vielen Frauen, die sich als Feministinnen identifizieren, aus mehreren Quellen. Die einen sind natürlich die eigenen Erfahrungen, dass man dann irgendwann sagt, das, was eigentlich meinem Glück, meiner Freiheit, meiner Sicherheit, all dem im Wege steht, ist dann irgendwann immer ein Mann. Und das Zweite ist natürlich diese Gemeinschaft von Frauen. Es gibt ja im Grunde genommen dieses sehr, sehr traurige, geflügelte Wort, man muss als Frau nicht vergewaltigt worden sein, um ein Leben lang davor Angst haben zu müssen. Und ich glaube, dieser sozusagen im Grunde genommen Schicksalsgemeinschaft, Genpool als Frau, der ist natürlich auch da. Und daraus speist sich diese Identifikation als Feministin. Und dem gegenüber steht natürlich dann männliche Gewalt. Wie stehen die Männer und ihre Machtausübung? Und das haben aber natürlich meine Söhne absolut auf den Kopf gestellt.
Du hast versucht, eine Situation zu beschreiben. Ein Mädel rennt um den Tisch rum und alle freuen sich daran, dass es so lebhaft ist. Und bei einem Jungen ist es anders. Ist das tatsächlich in dem größten Teil der Menschen oder der Familien, die in diesem Land leben, so? Ist das nicht ein Problem von dir und mir, also unserer Blase, unserer gesellschaftlichen Gruppe, all diesen Feministinnen, die von denen es ja nicht wenige gibt, aber die mitnichten doch die ganze Gesellschaft ausmachen. Kannst du dir vorstellen, auch wenn das jetzt ein bisschen platt klingt, die typische Verkäuferin bei Aldi hat dieses Problem, was du hast?
Das ist eine wirklich gute Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Und natürlich möchte ich gar nicht aus dieser Blase heraus argumentieren oder verleugnen, dass ich aus einer Blase heraus argumentiere. Natürlich ist es ein sehr progressives Denken oder auch eine sehr progressive Beobachtung, die ich dort mache. Aber es ist auch nur eine Zuspitzung. Gleichzeitig ist ja nicht abzuerkennen, dass diese wahnsinnige Mädchenförderung im Grunde genommen ja überall passiert, auch in Deutschland sehr stark. Und eine Sache ist, glaube ich, richtig wichtig. Vielleicht nicht diese starke Beobachtung, wie ich sie zugespitzt formuliert habe, aber inzwischen gibt es so viel Forschung dazu, dass Mädchen und Jungs wahnsinnig unterschiedlich behandelt werden, wenn wir denken, wir haben Mädchen und Jungs vor uns. Es gibt ein Experiment, das heißt das Baby-X-Experiment. Das wurde nochmal wiederholt vor ein paar Jahren. Und das hat die BBC durchgeführt. Ich würde mal sagen, die machen das dann so, dass sie nicht nur Leute aus einem progressiven Milieu da zusammenholen, sondern versuchen, da sich breit aufzustellen. Und da ging es darum, dass man Kleinkindern in einem Raum begegnet. Und dieses Kleinkind wurde jeweils unterschiedlich klischeehaft angezogen. Das Mädchen klischeehaft wie ein Junge und andersrum. Und was passierte? Die Menschen, die dann dem Mädchen begegneten, gingen in die Interaktion mit diesem Mädchen, haben das Mädchen angeschaut, haben versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, zu reden, in die Augen zu schauen und so weiter und so fort. Also wirklich ein, sage ich jetzt mal, sehr menschliche Interaktion zu finden, sehr viel liebevolle Interaktion zu finden. Männer und Frauen. Und dann begegneten sie diesem Kind, was eigentlich ein Mädchen war, angezogen wie ein Junge, und diesem Kind wurde eben nicht diese menschliche Interaktion zuteil, sondern eine Interaktion, die über Gegenstände funktionierte. Da wurde das Auto gezeigt, guck mal, das Auto macht Brumm, der Ball rollt, guck mal. Und das ist eigentlich genau dieses Verhalten, was wir an den Tag legen, dass wir von vornherein eigentlich, das ist jetzt natürlich meine Interpretation, aber Männern eigentlich vorenthalten. Dieses menschliche, emotionale, dieses zugewandte vorenthalten. Und deswegen dann natürlich auch ihr Verhalten dementsprechend deuten.
Also in deinem Beispiel ist es ja sehr positiv, wenn einem Kind, das als Mädchen gelesen wird, auch wenn es in diesem Fall ein Junge war, Emotionen, Gefühle, Freundlichkeit entgegengebracht wird und dem Jungen Gegenstände gezeigt werden, das ist irgendwie nicht so nett bei so einem kleinen Kind. Aber auf der anderen Seite könnte man doch auch sagen, das ist mal wieder typisch. Mädchen werden von vornherein auf ihre Emotionalität angesprochen, die wird bei ihnen gefördert und bei den Jungs eben irgendetwas, was sich mehr im Kopf abspielt. Kognition, Nachdenken, Erkennen und so weiter und so weiter. Also wer steht denn dann am Schluss besser da?
Ganz genau. Ja, super, genau. Weil dann sind wir bei deinem schönen patriarchale Kackscheiße. Weil eigentlich würden doch jetzt alle sagen, wie wunderbar menschliche Beziehungen, Emotionalität, stark ausgeprägte Empathie, was für wertvolle Eigenschaften für die Gesellschaft, für einen Menschen.
Und aber nicht, wenn man darauf festgelegt wird.
Und dann trifft man aber auf ein System, wo zum Beispiel diese Eigenschaften und diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Und da spreche ich wirklich aus meinen tiefsten Schmerzpunkten der Feministin, dass diese Empathie zum Beispiel in der Berufswelt einen zurückwirft ohne Ende und überhaupt gar nicht gewertschätzt wird. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall in diese Falle tappen, diese Möglichkeiten, die mir gegeben werden, so auszufüllen wie das, was ich vorher immer angeprangert habe und angeprangert habe und angeprangert habe.
Na klar, ich gebe dir völlig recht. Ich habe so häufig mit Müttern gesprochen, die aus der Zeit der zweiten Frauenbewegung kamen und dann ihre Söhne und Töchter trotzdem sehr unterschiedlich erzogen haben. Oder wenn sie dann erwachsene Söhne hatten, dann von den Freundinnen der Söhne erwartet haben, dass die ihren Söhnen den Hintern hinterher tragen, dass die deren Wohnungen putzen. Natürlich macht mich sowas fassungslos. Ich möchte
ich
aber
auch noch
trotzdem
ein anderes Beispiel. Nämlich
ja,
andersrum. Die Väter, die dann immer diesen Witz machen, dass sie dann den Hochsicherheitstrakt um ihre Töchter bauen, weil sie den anderen Männern gar nicht erst vertrauen.
Ja, aber das ist
ja
die typische väterliche Eifersucht. An einer Stelle bei dem, was du vorhin gesagt hast, würde ich dir aber trotzdem gern widersprechen oder nochmal nachfragen. Mhm. Meinst du wirklich, dein Zugang zur Empathie, deine Emotionalität haben dir beruflich hauptsächlich geschadet? Wir sind beide Journalistinnen. Ich würde sagen, nö, mir nicht. Denn im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich war ja lange Chefredakteurin der Taz, auch eine ganze Reihe von Jahren Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ich hätte diesen Job nicht so ausfüllen können, wie ich mir das vorstelle, denn du bist ja verantwortlich für ganz viele Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn ich nicht eben auch ein Gespür für diese Menschen gehabt hätte und ihnen auch jenseits von der Position als Chefin auf einer mitmenschlichen Ebene hätte begegnen können. Und ich glaube, dass mich sehr viele Kollegen und Kolleginnen auch deswegen geschätzt haben. Geht es nicht darum, dass wir gerade als Feministin die Möglichkeit haben, einerseits auf diese angeblich typisch weiblichen Eigenschaften zuzugreifen, aber weil wir es reflektieren, dann auf die sogenannten männlichen genauso. Und ich finde, in einem Führungsjob geht es genau darum, diese beiden Dinge zu matchen.
Mhm. Ja, wunderbar. Also ich hätte gerne mit ihr zusammengearbeitet. Ich habe wirklich ganz entgegengesetzte Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Ich muss sagen, dieser Prozess, sich zu finden als Frau in einem Job, hat bei mir auch länger gedauert, weil ich glaube auch sehr stark davon eingenommen war, dass das auch, wie ich groß geworden bin in diesem Feminismus der 90er, 2000er Jahre, also das war ja wirklich dieses CEO-Feminismus, also Frauen nach vorne, Frauen in die Führungsposition, durchstarten in der Arbeitswelt, eine ganz starke Ökonomisierung eigentlich des Feminismus, das die größte Emanzipation für die Generation bei mir zum Beispiel bedeutet, in der Berufswelt wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat, was ich auch habe in meinem Buch, was das so im Kern zusammenfasst, diese Generation. Wenn dann eine Frau gesagt hat, in dieser Generation, ich will Krankenschwester werden, hat man gesagt, warum nicht Ärztin? Und dieses Leistungsdenken und das als Emanzipation zu verstehen, das hat schon mich ganz lange getrieben. Und ich glaube, da ist die Antwort lange auch ausgeblieben. Was bedeutet das dann wirklich im Sinne von empathisch sein und sowas? Es war ja sehr stark so dieses, ja, Frauen nach vorne. Wir brauchen die ersten Frauenunternehmerinnen. Wir brauchen die den DAX-Konzern leisten. Und wer hat da wirklich darüber gesprochen, in einer nicht ökonomisierten Art, dass zum Beispiel Empathie dazu gehört. Da wurde ja immer darüber gesprochen, oh ja, Frauen sind so toll als Führungskräfte, weil sie so effizient sind.
Es war doch auch immer so, ich erinnere mich sehr gut an die Zeit und alle Frauenmagazine, die etwas intelligenter waren, waren voll davon, dass eine Frau eigentlich alles immer zugleich kann. Sie ist eine super Hausfrau, sie ist eine Topmutter, sie ist unglaublich sexy im Bett, sieht immer aus wie gerade frisch gestylt und ist natürlich im Job wahnsinnig erfolgreich und das an allererster Stelle. Das ist natürlich die absolute Überforderung, aber in dem Zusammenhang hieß es auch immer, Frauen seien deswegen so gute Führungskräfte, weil sie über ein sehr viel stärker ausgeprägtes Kommunikationsvermögen verfügen. Das gehört ja durchaus auch zu den sogenannten Soft Skills.
Ich hatte wirklich viele, viele Erfahrungen in meinem Berufsleben, wo ich gemerkt habe, da, wo ich jetzt zum Beispiel in meinem Sinne weiblich bin, wo ich gefühlvoll bin oder wo ich in diesem ich denke, ich empfinde, ich fühle, kann man nicht so oder so, habe ich gemerkt, da verliere ich irgendwie Boden. Das funktioniert irgendwie so nicht.
Es gibt keine Resonanz dafür.
Es gibt keine Resonanz, es gibt auch keinen Raum dafür, es wird gar nicht geschätzt. Und ich verliere dann an Relevanz auch, sagen wir mal, in einer Runde, wenn ich so argumentiere. Ich war jetzt nun auch wirklich sehr viel in Runden, wo ich dann auch oft die einzige Frau war.
Das kenne ich.
Und
sag mal, was hat dir denn bei der Vorstellung, als Feministin zwei Jungs großzuziehen, am meisten Angst gemacht?
Erstmal wird natürlich wirklich meine Vorbehalte gegen Männer. Zweitens auch dieses Dringlichkeitsgefühl, das ich dann mir angucken musste bei mir selber. Das müssen jetzt aber auch wirklich gute Männer werden. Also wenn ich jetzt Feministin bin, müssen meine Söhne ja wohl wirklich auch Feministen werden. So, und das hat mir
die
Angst.
Die Armen.
Genau, die Armen. Warum? Also, das wäre, also wirklich, also als Mutter und vor allem, das ist ja auch der Witz an dieser ganzen Sache, dass wir Feministinnen Freiheit doch bis ins Allerletzte verteidigen würden mit Händen und Klauen und allem, was wir haben.
Naja, nicht die Freiheit der Männer, Frauen zu unterdrücken.
Natürlich
aber,
nicht, aber die Freiheit der Selbstbestimmung, das eigene Leben zu bestimmen. Und dann aber so auf die eigenen Kinder zu blicken, das ist ja, also es ist ja unfeministisch, wenn man das jetzt so deuten möchte. Und das war schon etwas, woran ich dann gearbeitet habe. Bis heute muss ich sagen, auch wenn ich jetzt das ganze Buch geschrieben habe, mich wahnsinnig viel damit beschäftigt habe, ich gucke oft schon mit Argusaugen auf sie. Und schau mir an, wie sie sich verhalten und ja, die kleinsten Anzeichen.
Ist der Virus schon übergesprungen?
Ganz genau. Deswegen finde ich den Namen hier so toll oder das Schlagwort, dass es der feministische unter den politischen Podcasts ist, weil es ist hochpolitisch, in dieser jetzigen Zeit Söhne großzuziehen.
Mir ist aufgefallen, dass der Vater deiner Kinder im Buch praktisch nicht vorkommt. Mhm. Warum?
Das ist wirklich eine schöne Frage, weil ich habe mit dieser Frage so gerechnet. Ich habe gehofft, dass sie kommt. Also den Vater gibt es.
Ich glaube nicht an die unbefleckte Empfängnis.
Genau. Ich habe beim Schreiben versucht, ihn mit einzubeziehen und habe dann also so ein paar Reaktionen in mir beobachtet. Das eine war so, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schreibe, was ich mir von den Vätern wünsche für die Tonne, können wir gleich lassen. Wird keiner sich durchlesen, wird sich keiner annehmen. Wenn ich jetzt aber wirklich aufrichtig mal in diese Arbeit gehe, was ist die Rolle von Vätern beim Großziehen von Söhnen heute? Das ist eine Mammutaufgabe gerade. Also wirklich, das ist die Aufgabe der Väter heute. Also darauf gibt es im Moment keine gute Antwort. Es gibt vereinzelt ein paar, die es probieren. Das ist richtig viel Arbeit. Und dann habe ich gedacht, diese Arbeit will ich gar nicht für die machen. Also an der Stelle übernehme ich diese Arbeit nicht für sie. Die müssen sie wirklich selber übernehmen. Die männliche Gewalt ist ein Problem für uns alle. Wo sind die Männer, die diese männliche Gewalt endlich adressieren?
Du hast jetzt ganz viel davon gesprochen, dass Männer eben eine Bedrohung sind oder sein können. Wie ist das denn, wenn du dann deine Söhne anguckst? Die sind doch keine Bedrohung für dich, oder?
Ganz genau, eben nicht. Und deswegen dieses Zusammenbringen von beiden Rollen war für mich eben das große Thema. Ich habe so ein bisschen die Antwort darin gefunden, dass ich denke, es muss auch eine Debatte im Feminismus über Mutterschaft geben. Ich glaube, wir müssen uns an dieses Thema wagen. Wir dürfen uns nicht mehr davon abhalten lassen über dieses, ach, in Deutschland gibt es das Nazi-Mutterbild und die Verherrlichung der Mutter und deswegen wollen wir erst gar nicht darüber reden. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich über die Rolle von Müttern sprechen. Wir müssen darüber sprechen, welche gesellschaftliche Bedeutung Mutterschaft hat. Und ich glaube, das ist das, was mir dann auch sehr oft gefehlt hat.
Weil dein älterer Sohn eher lieb und sanft ist, wie du ihn beschreibst, hast du dich selbst bei dem Gedanken ertappt, ein Junge ohne einen gewissen Killerinstinkt droht unterzugehen. Jungen brauchen einen Killerinstinkt, Mädchen nicht? Oh, sorry, verdammt, du schon wieder. Was willst du eigentlich? Tut mir leid, Sheila, es gibt da diesen Besserwisser, diesen Welterklärer, der sich immer in meine Gespräche einmischt. Willst du uns etwa was über die Erziehung von Jungs erzählen?
He's Mr. Know-it-all.
Und ob ich dazu noch was zu sagen habe. Vor allem, wenn es jetzt um unsere Zukunft geht. Unsere Jungs, die jetzt eurem Genderwahn ausgesetzt sind. Euren Töchtern erzählt ihr, dass sie alles dürfen und alles können, ja. Astronautin, Bundeskanzlerin können sie werden. Wenn sie Bock haben, können sie auch auf den Bau gehen. Was auch immer. Ja, und was mit euren Söhnen? Ihr habt Hass auf Männer. Und das lasst ihr jetzt an unseren Jungs raus. Die werden von euch so richtig gemobbt oder vernachlässigt. Fängt schon an in der Grundschule. Denn da gibt's ja eigentlich fast nur Lehrerinnen und die halten dann natürlich zu den Mädchen. Die legen auch den Unterricht auf die aus. Und die Jungen, ja, die stören dann. Die sind zu hibbelig, die sind zu laut, es sind halt einfach Jungs. Und dann wundert ihr euch, dass Jungen so viel schlechter in der Schule sind? Oder manchmal sogar sein wollen wie Mädchen? Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Ihr könnt eh machen, was ihr wollt. Gegen die Natur kommt ihr nicht an. Wart ihr beide schon mal in einem Kindergarten? Die Jungs, die spielen mit Baggern und raufen sich. Und die Mädchen, die stecken im Elsa-Kleid und spielen Kleinfamilie. Tja.
Dumm, tschick. Gedumm, tschick.
Es gibt, glaube ich, das ist ja auch in diesem Besserwisser gut dargestellt. Natürlich gibt's gerade dieses, die Mädchen sollen so sein, die Jungs sollen so sein. Das toxische Verhalten von Jungs sehen wir schon in Klassenräumen oder schon in der Kita. Unsere Tagesmutter hat immer schon von den wilden Jungs auch gesprochen. Das ist alles klar. Gleichzeitig sind wir in einem patriarchalen System noch, wo gewisse Eigenschaften, eben so Durchsetzungsvermögen und so ein bisschen so eine kleine Aggressivität und ein Dominanzverhalten einen immer nach vorne bringt. Selbst unter Kindern und selbst auf dem Spielplatz. Und dann den eigenen Sohn zu beobachten, wie er sich einerseits dem entzieht und eigentlich so ist, wo ich denke, ja.
Und andererseits die Angst zu haben, er wird damit scheitern in der Welt.
Ja. Ganz genau.
In der bösen Welt.
Ich stelle ihn mir dann auch schon vor, so in einer Beziehung mit einer Frau, mit einem Mann, ich weiß es ja nicht. Und dann denke ich mir so, oh Gott, der wird sich dann alles gefallen lassen. Und das ist natürlich genau falsch, weil ich darf ihn ja beobachten. Ich sehe, es ist seine Persönlichkeit. Und dem zu vertrauen, das ist jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr mit Feminismus oder also als Mutter dem auch zu vertrauen zu können, dieser Persönlichkeit und zu sagen, ja, ist gut so. Lieber das stärken, wie er wirklich ist.
Er wird seinen Weg machen.
Ja.
Feminismus, wie ich ihn gelernt habe, stellt als Endvision auch das Ende des Mannes in Aussicht, schreibst du an einer Stelle. Mich hat das ehrlich gesagt ziemlich irritiert. Wir hatten ja vorhin diesen Punkt schon mal. Was ist das für ein Feminismus, von dem du sprichst? Denn meiner sieht irgendwie ganz anders aus. Da geht es nicht um das Ende des Mannes. Ich finde Männer toll und kann Männer auch lieben, aber wir reden ja da immer von einer bestimmten Gruppe von Männern. Aber bei dem Ende des Mannes müsste es doch eigentlich darum gehen, dass wir von dem Ende einer bestimmten männlichen Praxis und einer bestimmten patriarchalen Männlichkeitsbildern reden und nicht vom Ende des Mannes, oder?
Ich habe mich einfach mal getraut, zu Ende zu denken, was ich eigentlich als Feministin von Männern halte. Und ich denke schon, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, in meinem Beruf standen Männer mir im Weg, wenn es darum ging, eben in bestimmte Positionen zu kommen. Meiner Sicherheit stehen Männer im Weg. Also es, weil Männer da sind, kann ich nachts nicht in Sicherheit durch die Straßen gehen. Und natürlich auch allen strukturellen Abhängigkeiten, die es immer noch gibt. Am Ende sind das immer die Männer für mich, ja. Und natürlich ist es dann immer eine schöne Rettung, wenn man sagt, na ja, es ist ja das System. Aber das System wird ja von Männern verkörpert. Diese Einsicht, die du natürlich hast, die finde ich natürlich ganz wichtig als Mutter von Söhnen. Das ist dann ja meine Schlussfolgerung dann auch. Natürlich haben nicht alle Männer die Macht. Es sind dann am Ende auch wieder nur ein paar Männer, die Macht über uns alle haben und uns alle unterdrücken und so weiter und so fort. Wichtig, jetzt kommt bei mir noch mal dazu, ich bin ja Bahai als religiöse Zugehörigkeit, bin ich Bahai und bei uns ist eben diese Gleichberechtigung der Geschlechter ein Prinzip. Und das ist jetzt eine Facette. Und es gibt aber einen Teil in dieser ganzen Philosophie, der mir immer sehr viel bedeutet hat. Und der war eigentlich, dass eben A, diese Gleichberechtigung der Geschlechter, die Gleichberechtigung der Geschlechter, das wichtigste Konzept ist, um die Gesellschaft sicher, frei und friedvoll zu machen. Also alles andere funktioniert nicht, wenn wir nicht das anerkennen als wichtigstes Ziel.
Du hast da einen großen Optimismus. Also wir einigen uns jetzt sofort, dass die Zukunft weiblich ist. Darüber müssen wir überhaupt nicht streiten. Ich fürchte nur, wenn ich mir angucke, wie viele Milliarden Frauen immer noch in unterdrückerischen Systemen leben müssen. Und dass es ja eine absolute Gegenbewegung gibt gegen all die Frauen, die irgendwo in der Welt versuchen, für ihre Rechte zu kämpfen. Und wie brutal diese Gegenbewegung ist, dass sie sogar den Westen längst erreicht hat mit all den rechtsextremen und nationalistischen Bewegungen, die immer auch frauenfeindlich sind. Woher nimmst du da deinen Optimismus, dass wir beide das möglicherweise noch erleben oder zumindest deine Söhne die Zukunft der Frauen erleben?
Optimismus und sozusagen fast schon Ideologie. Also für mich, ich glaube, da sind wir uns dann fast auch einig, ist Feminismus wirklich kein, also es ist kein Nischenthema für mich, sondern es ist tatsächlich für mich
das Wichtigste. Ein Welterklärungsmodell.
Absolut.
Und ich finde, ein Weltverbesserungsmodell.
Ein Weltverbesserungsmodell.
Und zwar ein Modell für alle Menschen, egal ob Männer, Frauen, divers oder sonst etwas.
Ja, und das ist für mich sozusagen, das würde ich auch sagen, für mich ist es das Weltverbesserungsmodell schlechthin, ist es für mich. Und es gibt eine Zahl, die mir einfach immer wieder Freude macht und auch diese Zuversicht gibt, die heißt 3,5%. 3,5% der Bevölkerung braucht es, ist von einer Wissenschaftlerin mal ausgerechnet worden, Erika Chenoweth, die hat ein Buch geschrieben, How to Topple a Dictator. 3,5% der Gesellschaft braucht es, um gesellschaftlichen Wandel hervorzubringen, um Regime-Change hervorzubringen. Das ist wirklich nicht viel.
Anzustoßen eher.
Genau.
Hervorzubringen oder anzustoßen?
Nee, hervorzubringen. Also sie hat wirklich unter den 3,5% die Bewegungen nur, die erfolgreich waren. Und hat das ja alles dann irgendwie so aufgearbeitet. Und an der Zahl halte ich mich natürlich fest, weil das ist so verschwindend gering. Und zu sagen, jetzt komm, es muss doch möglich sein, und es ist total möglich, 3,5% der Gesellschaft zum Beispiel für den Feminismus zu begeistern.
Ich fand eine Szene, die du beschreibst in deinem Buch, richtig schön, weil sie mich an meine eigene Kindheit erinnert hat. Und zwar erzählst du, wie du, aber auch andere Kinder in der Grundschule von einem älteren Jungen gequält worden, der größer und stärker war als alle anderen. Und irgendwann hast du ihn zum Duell gefordert und dich mit ihm geprügelt. Und das, obwohl du viel kleiner und schwächer warst. Ich kenne das, wie gesagt, weil ich hatte einen älteren Bruder, steckte immer mit ihm und seinen Freunden zusammen. Und natürlich ging es da auch immer um Prügeleien, wie sie halt unter Kindern üblich sind. Nichts wirklich Gefährliches, aber auch nicht harmlos. Und natürlich haben die Jungs auch immer versucht, mich klein zu machen, weil ich bin ja auch so klein und spielerig. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, diese Auseinandersetzung in die Körperlichkeit zu gehen, auch gegen Jungs, hat mir im späteren Leben durchaus geholfen. Immer wenn ich in bedrohliche Situationen mit Männern kam, konnte ich mich sofort körperlich wehren. Ich konnte sozusagen sofort zuschlagen und sie körperlich abwehren, wenn sie zu bedrohlich waren. Und ich kenne ganz viele Frauen, die kommen über diese Schwelle nicht hinweg, weil sie es nie gelernt haben.
Ja, aber deswegen hat sich diese Situation bis heute bei mir eingebrannt, weil ich genau das daraus ziehe. Also sozusagen, ich habe es einmal schon durchgemacht, mich auch körperlich gegen einen Mann zu wehren. Ich habe diese Prügelei ja gar nicht gewonnen, sozusagen bei weitem.
Nee, du hast verloren.
Ich habe verloren.
Du ja auch.
Ja.
Ja, aber ist das schlimm?
Es ist überhaupt nicht schlimm, weil das großartige Gefühl ist, das ist so interessant, weil eigentlich müsste man mal einen ganzen Podcast zum Thema Gewalt, Körperlichkeit machen, weil dieses Gefühl mit meinem Körper gegen, also zu dem Punkt zu kommen, jetzt geht nichts anderes mehr, jetzt muss er mal dran glauben und in diese Körperlichkeit zu gehen.
Was für Jungs selbstverständlich ist.
Ganz genau. Es ist ein Wahnsinn, also für mich bis heute erinnere ich auch diesen Moment als total empowernd, als absolut empowernd, weil das ist ja auch so interessant, weil man dann in dem Moment auch von diesem Kerl überhaupt das allererste Mal als ebenbürtig wahrgenommen wird. Ja, vorher denkt er, der kann ja alles mit einem machen und plötzlich stehe ich ihm da gegenüber und ich glaube überhaupt dieser Ansatz von mir zu sagen, so jetzt machen wir hier mal, das hat sich bis heute bei mir eingebrannt und es ist auch genauso wie du, oft gehe ich in diese Körperlichkeit auch bei Männern und ich weiß auch, dass ich oft diese Körperlichkeit einnehme, wenn es nicht nur um Gefahren geht, sondern auch wenn es zum Beispiel, das schreibe ich ja auch, um einen körperlichen Wettbewerb mit Männern geht, zum Beispiel im Sport. Ich kann mich wahnsinnig gut darauf einlassen und irgendwie ziehe ich da sehr viel Kraft daraus.
Ich denke, es geht in dem Zusammenhang auch darum, sich selbst, also seinen eigenen Körper und auch die Kraft zu spüren. Mhm. Und wenn man verliert, ja und, dann fällt man mit der Nase in Dreck und steht wieder auf. Mhm. Man ist ja nicht tot. Mhm. Also ich rede jetzt von
diesen Prügeleien.
Von ja. Prügeleien zwischen Kindern.
Und das ist nämlich für mich so interessant, weil jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo ich merke, was bedeutet diese Situation? Diese Situation ist auch so wahnsinnig toll, weil sie ja auch verkörpert die Überwindung von Angst. Ja, und wie viel sind wir in unserem Leben von Angst bestimmt? Jetzt nicht nur in der Körperlichkeit, sondern Angst, sage ich jetzt was? Mache ich jetzt den Mund auf? Gehe ich auf diese Person zu? Wende ich mich von dieser Person ab? Wie viel sind wir bestimmt von Angst? Und ich glaube, ich bin gerade auch in dieser Phase, wo ich mich daran zurückerinnere, sehr gerne an dieses keine Angst zu haben. Angst ist wirklich, gerade für Frauen aus der Angst heraus zu handeln, ist der allerschlechteste Ratgeber schon immer gewesen. Und eigentlich immer aus dem Mut heraus zu handeln. Wie du sagst, im schlimmsten Fall fallen wir auch selbst sozusagen auf die Nase. Das muss ja nicht tatsächlich passieren. Aber wenigstens haben wir die Angst überwunden.
Und wir haben es versucht. Mhm. Was würdest du deinen Söhnen denn heute mitgeben? Was ist für dich das Wichtigste?
Das hat auch jetzt viel mit meiner Persönlichkeit natürlich zu tun, aber das Wichtigste, was ich ihnen mitgeben möchte, ist wirklich, wirklich eine Empfindsamkeit für sich selber und für die Welt zu entwickeln, wenn ich das mal so sagen darf. Wirklich zu sehen, wer bin ich, wer will ich sein, wie geht's den anderen? Wo kann ich anderen helfen? Also wirklich in diesen beiden Bewegungen zu sein eigentlich die ganze Zeit. Nicht nur in der Selbstverwirklichung, aber natürlich auch nicht nur in dem helfen wollen Syndrom zu verharren, sondern beides zu versuchen, in sich zu vereinen und auszuleben. Und alles andere ist mir eigentlich egal.
Eine schöne Botschaft, Sheila. Nicht nur für deine beiden Söhne, sondern ich denke auch für alle, die uns zuhören. Vielen Dank, ganz toll, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
Und ich kann dein Buch nur empfehlen. Ihr findet die genauen Angaben in den Shownotes. Regt ihr euch eigentlich auch so gern auf über den alltäglichen Sexismus, über all das üble Zeug, das uns auf Schritt und Tritt begegnet? Dann hört doch mal, wie schön sich Silke Burmeister ärgern kann. Hier kommt sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Allerdings anders. Diese Woche rege ich mich nicht auf, ich rege mich hoch. Ich rege und rede mich in Begeisterung für Macht. Ja, ich mag Macht. Macht ist toll. Denn Macht bedeutet Freiraum zum Tun, Freiraum zum Gestalten. Letzte Woche gab ich einen Schreibworkshop für Frauen ab 47 und einer der besten Momente war, als es um die Freude am Schreiben ging, darum, wie toll es ist, bestimmen zu können, was in der Geschichte und mit den Personen passiert, als es aus einer Teilnehmerin herausbrach, Macht ist geil. Ja, Macht ist geil, so einfach kann man das sagen. Wir haben jeden Tag Macht, mal im Großen, mal im Kleinen, aber immer sind wir es, die eine Entscheidung treffen und damit Macht haben. Demnächst haben wir viel Macht. Jede einzelne von uns hat die Macht, mitzubestimmen, wie es mit und in Europa weitergeht und damit mit unserer Demokratie und den Demokratien Europas. Am 9. Juni ist die Europawahl und sie ist deshalb so wichtig, weil jede Stimme zählt, den Vormarsch rechter Parteien, den Rechtsruck Europas zu stoppen. Für uns Frauen ist es eine doppelt wichtige Wahl, denn keine Partei schadet der Position von Frauen in der Gesellschaft so wie eine rechte Partei. Egal ob in Frankreich, Polen, Italien oder Deutschland, es sind die rechten Parteien, die unsere Rolle in der Familie sehen, in einer patriarchal, heterosexuell geprägten Gesellschaft. Deswegen werden sie fortschrittliche Gesetze stoppen und Gelder streichen. Gelder, die die Gleichstellung voranbringen und Frauen aus der Abhängigkeit von Männern befreien, wirtschaftlich wie emotional. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Frauen am 9. Juni wählen gehen. Die Annahme, in einem so großen Zusammenhang sei die eigene Stimme egal, stimmt nicht. Denn wir sind viele. Rund 180 Millionen Frauen sind stimmberechtigt und Frauen wählen anders. Weniger rechts, weniger patriarchal. Sie wählen gesellschaftsorientierter, bunter, klimafreundlicher. Und zum ersten Mal dürfen Menschen bereits mit 16 Jahren wählen. Also, sprecht mit euren Töchtern, mit euren Enkelinnen. Macht ihnen klar, dass jede Stimme für eine rechte Partei eine Stimme gegen sie ist. Gegen ihre Selbstbestimmung, ihre Karriere, ihr Geschlecht. Wir haben am 9. Juni die Macht, Europa weiblicher zu machen. Freundlicher, zugewandter, gleichberechtigter. Wir haben die Macht, es zu einem Europa der Frauen zu machen. Einem Kontinent, der für uns ist, statt uns in der zweiten Riege zu halten. Ja, Macht ist geil. Sie zu nutzen ist obergeil.
Denkt jetzt bloß nicht, die Welt ist nur hässlich. Es gibt sie doch auch noch, die guten Nachrichten. Zum Beispiel, wie Frauen den Spieß umdrehen, wenn es ums Altsein geht. Ab wann ist jemand alt? Das wurden 14.000 Menschen ab 40 Jahren in einer groß angelegten Studie gefragt. Und herauskam, Frauen fühlen sich später alt als Männer. Und das um glatte 2,5 Jahre. Eine Frau fühlt sich also zum Beispiel erst mit über 80 im höheren Alter, ein Mann bereits mit 78. Woran liegt das wohl? Vielleicht daran, dass Frauen, wenn sie älter werden, gesellschaftlich missachtet und herabgesetzt werden? Das zumindest vermuten die ForscherInnen als Grund. Denn die Frauen drehen den Spieß einfach um. Wenn sie sich später älter fühlen als Männer, nehmen sie die fiesen Urteile über ihr weibliches Älterwerden erstmal nicht an.
So können sie sich länger von den gemeinen Bildern abgrenzen. Alt sein, ihr könnt mich mal. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Nur auf den Werbeblock will ich wie üblich nicht verzichten. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch nicht gehen lassen ohne diese schönen Worte der Schriftstellerin Anna Segers. Ich habe große Sehnsucht nach dieser ganz besonderen Art von Welt, in der man arbeiten und atmen und sich manchmal wie verrückt freuen kann. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.